Radio Lotte, Studio Literatur. Eine Sendung der Literarischen Gesellschaft Thüringen.
Ich darf Sie, wir dürfen Sie alle recht herzlich begrüßen zum dritten Abend in der Reihe im Künstlergarten mit dem Themenschwerpunkt Frauen in der Zeit der Weimarer Republik. Und diesmal geht es in der Reihe ja um eine sehr verrückte Kombination von Wissenschaftlerinnen, Bühnenkünstlerinnen und natürlich auch Schriftstellerinnen. Heute ist der literarische Abend und der wäre ja nur von halber Wirkung, wenn ich nicht gemeinsam mit Christian Rosenau dieses Programm gestalten würde. Christian Rosenau, erstens ist er selbst Schriftsteller, Lyriker, aber er spielt auch Gitarre und wir machen das schon, ich glaube, ungefähr 2 Jahrzehnte miteinander und die Programme werden immer wieder für uns selbst eine Überraschung. Und vor allem dieses Mal gibt es besonders viel neue Stücke, was sehr lustig ist, weil wir uns gesagt hatten, also dieses Mal wollen wir es uns ein bisschen einfacher machen. Nehmen wir doch was, was wir schon mal gemacht haben. Und das Gegenteil kam fast dabei heraus. So ist das. Ein üppiges Programm und die Lust, die Sie bitte heute Abend ergreift, ist die Lust am Hören von höchst unterschiedlichen Textsorten, solange Biografien, dafür ist überhaupt keine Zeit, sondern es reihen sich Texte aneinander, wo Sie die vielfältigen Stimmen von Frauen der frühen Moderne hören können, natürlich auch Stilrichtungen wie Expressionismus, Neue Sachlichkeit, das klingt alles so nach Literaturlexikon, aber wenn sich's in die gehörte Praxis umwandelt, ist es einfach wunderbar, diese Bilder, diese Bildwelten, diese Schrägheiten, diese expressionistischen Exzesse und Verrücktheiten mit dadaistischem Einschlag so zu hören. Da wir selbst finden, dass das ein überaus festliches Programm wird, hat Christian bei unserer ersten Vorbesprechung gleich ein Stück dazu erfunden. Das heißt La Fiest, also das Fest, ja. Viele Künste kommen zusammen. Die Idee des Gesamtkunstwerks schwirrt mal wieder durch die Lüfte, wie schon in der Romantik. Die Psyche war gerade entdeckt worden von Jung, von Freud, auch wissenschaftlich bearbeitet. Bewegungsweisen aus dem Film und von der Tanzbühne spielen hinein in die Literatur. Und die Sprache wird auf die Grenzen von Sinn und Unsinn hin untersucht. Es gibt an zwei Stellen etwas genauere, aber auch nur sehr kurze Erläuterungen zur Person. Die erste habe ich gerade erst entdeckt, für mich. Sie heißt Henriette Hardenberg, ist befreundet gewesen mit Else Lasker Schüler, geboren im Geburtsjahr meiner Großmutter 1894 und gestorben 1993. In den Gedichten aus den 20er Jahren haben Sie das Vibrato der existenziellen Unruhe. Vorher gab es ja den Ersten Weltkrieg. Es gibt diese visionären Aufbrüche. Es gibt vorher schon, denn die frühe Moderne fängt ja bereits Anfang des 20. Jahrhunderts an, in diesem Widerstreit, in dieser Auflehnung gegen die erstarrten Kaiserreiche. Es gibt Verbindungen zur Natur, Blüte, Baum und Herz sind natürlich so die Chiffren. Und auch bei Henriette Hardenberg spielt der Tanz eine große Rolle. Sie selbst ist sogar in den Unterricht von Emil Jacques Dalcroze gegangen. Der taucht bei mir immer mal auf. Der hat das Konzept der rhythmischen Erziehung ersonnen in Genf und eigentlich viele Impulse in den modernen Tanz hineingegeben. Wie eigentlich fast alle Frauen, die hier vorgestellt werden, ist sie jüdischer Herkunft, kommt aus einem liberalen jüdischen Elternhaus und muss dann auch 1936 ins Exil gehen, geht über Prag nach London und ja. Sie wird nie als Berufsschriftstellerin schreiben, aber immerhin 1913, da gab es eine wilde Literaturzeitschrift von Franz Pfemfert, da hat Else Lasker Schüler auch drin publiziert und da wird sie zwei ihrer wichtigsten Gedichte publizieren. Die erste Zeile kann man so als eine Leitlinie ihres Dichtens sehen. Wir werden herrlich aus Wunsch nach Freiheit. Der Körper dehnt sich. Dieses Zerrende nach geahnten Formen gibt ihm Überspannung. Schwere Hüften schauern sich zu langem Wuchse, im Straffen beben wir vor innerem Gefühl. Wir sind so schön im Sehnen, dass wir sterben könnten.
Am Wasser. Du bist aus Blumen, Freundin, sommerduftend, leuchtend du, rasende Farbe, stark sanfte, am Waldsee. Wolke du, ganz zergängliche, die mit Lippen über Bergspitzen läutet, die den Atem wirft, haucht, voll Sand, voll Meer, ungreifbar schillernde, die mit kühlen Augen mein Blut trifft.
Henriette Hardenberg hatte Eltern, die ihre Geschichte in der expressionistischen Literatur mit sehr kritischen Augen sahen und sie wird immer sehr zurückhaltend publizieren, aber doch in expressionistischen Kreisen neue Leute kennenlernen, zum Beispiel den Dichter Alfred Wolfenstein. Sie heißt damals noch Margarete Rosenberg und beide heiraten im Februar 1916. Und natürlich widmen sie einander Hochton. Verse wie folgt.
Alfred Wolfenstein und Margarete Rosenberg. Alfred Wolfenstein. Mein Schatten regnet auf dein Feuerhaar. Es löscht nicht aus. Ich dunkle, wie ich war. Doch zwischen uns erhebt, wie Freundschaft klar, sich unser Werk aus meiner Stirne chöre.
Alfred Wolfenstein ist ein bekannter Dichter in dieser Zeit. Sie lieben sich fürs Leben, auch wenn Alfred Wolfenstein später entdeckt, dass er eigentlich mehr den Männern zugeneigt ist. Und sie dichtet für diesen Seelenfreund: Zu Glanz werden meine Augen, Ich ehre dich, schwarzer Wind, und deine vergrabene Kralle, wenn du über mich kommst, Verwerfender. Um uns steigt Bergwald, strömt das Herz in neuem Strahl. Inzwischen haben wir schon Krieg. Sie ziehen nach München um von Berlin, das Paar, und lernen dort unter anderem auch Rilke kennen. Und der liebt es, sich mit Henriette Hardenberg zu treffen. Er lässt ihr ab und zu ausrichten, dass es ihm sehr genehm wäre, wenn sie käme. Und sie schreibt in ihrem Tagebuch: Rainer Maria Rilke hat mich besucht und seitdem setzten mir meine Blutkörperchen zu. Bin ich behext? Ich sage mir, er ist zart, so sehr zart, aber mit Temperament. Er ist nicht einer, der in seiner Feinheit endet. Es geht breit aus von ihm und ich kann nicht anders als an einen Baum denken, der belebend in der Landschaft steht. Und ich spüre den Wind darin und die Wärme. Und Rilke schreibt in einem Brief an die junge Dichterin:
Ich stelle mir vor, Sie kommen manchmal, wenn Sie etwas Schönes finden, in sich oder in einem Buch, kommen und lesen mir es vor. Als einem Blinden, da ich doch nicht sehen mag. Wenn ich dann Sie sehe, so soll's jedes Mal wie ein glückliches Bild innen, unter sicheren Lidern sein.
Diese Zeit des Glücks, auch in der Expression, in der Lyrik, ist ja schon unterbrochen durch den Ersten Weltkrieg. Und Henriette Hardenberg gehört zu den Intellektuellen, die sich ganz entschieden gegen den Krieg wenden. Es gibt ein sehr verhaltenes Gedicht von ihr dazu, das Gedicht Neuer See.
Die Sommerboote wurden ausgehoben. Zu lange waren sie dem Trocknen ausgesetzt, erwartend mit gestrecktem Rücken den kühlen Gruß. Wie Enten sich die Flügel putzen, so streichen sie sich ihre Seiten, stecken als Schwanz die deutsch-freundlichen Fahnen auf. Vorübergänger diese Pracht begaffen, doch können sie zu einer Fahrt sich nicht entschließen und überlegen heimlich, dass die festen Wege genug vom Frühling spüren lassen. So zwischen dünn belaubten Zweigen die besten Vorsätze gewonnen werden. In diesem Jahr heißt es sparsam sein. Die Sonne scheint den See nach Schiffen abzusuchen und sieht nicht eines. Doch wärmend zieht sie die beliebten Gäste. Soldaten steigen mit dem Säbel klirrend in den Kahn.
Ja, Henriette Hardenberg wird sich als Krankenschwester engagieren, um ihre Solidarität mit diesen Opfern des Nationalismus zu bekunden. Als sonst sehr leise Dichterin ist sie geradezu lautstark in ihrer Lyrik zu dieser Zeit, unter anderem in dem Gedicht Abend im Kriege. Abend im Kriege. Laternen werden angezündet, als wären meine Freunde nicht gestorben. Jeden Abend begrüßen mich die Lichter mit dem Lächeln Kämpfender. Müde und kranke Reihen unsauberer Helle wischten sich vor meine Bilder. Hinaus wie eine Zunge hangt das Leiden. Ich bin allein und will im Dunkel durch die Straßen gehen. Im Zuge mit traurigen Menschen kehr ich in mein Haus zurück. Dürfte ich doch bitte um Ruhe bitten? Es wäre sehr schön, das ist eine Veranstaltung, zarter Lyrik, wenn wir sozusagen doch das in Ruhe lesen könnten, ja? Vielen Dank.
Der Vogel. Es ist still. Der Regen mauerte zu. Auch die Stadt fließt herab. Es ist kein Wind. Verhüllte Frauen gleiten durch das Grau, die Pferde sickern mit den Tritten, den dünnen Tönen ihres Echos nach, die Saiten einer Geige klirren. In dem Spiegel öder Straßen wirft sich kein gutes Bild, platt liegen die Häuser und dampfen wie Schutt. Es hangt ein Vogel zwischen den Strichen des Wassers. Es singt ein Vogel durch das Gitter der Gleichmut. Ein steigendes Lied.
Das ist dieser Expressionismus mit dem Schwanken zwischen Visionären und auch einem Schrei über menschliches Leid. Wir kennen das ja aus den Bildern von Käthe Kollwitz und den Figuren von Ernst Barlach. Rückblickend ersinnt sie ein Gedicht über das visionäre Element in den 20er Jahren. Das Gedicht heißt Traum. Über goldene Brücken gingen wir, die sich aufbauten wie Berge mit Klüften. Nur sanfter stiegen sie empor und die Abgründe schienen uns ohne Gefahr durch die bläuliche Luft, die sie erfüllte. Es war nicht Gefahr, denn die Brücken, auf denen wir gingen, bogen sich zu Gliedern eines Netzes, das uns trug, wanderten selbst dem Segen entgegen. Aber ein Weg ist nicht zu erkennen. Sind wir zu einem Tempel geflogen? Wenn der Mond steigt, erscheinen mir wieder die Bilder. Goldene Brücken heben sich gegen die Nacht. Ja, dann dachte ich, dann nehmen wir doch Virginia Woolf, die kennen doch alle, und dann nehme ich wieder die bekannten Texte. Aber nein, ich bekam das Buch, ihr spätes Werk, Die Wellen, in die Hand, 1931 verfasst. Und da kommt so ihre Schreibweise nochmal in einer ungeheuer konzentrierten Form zum Vorschein. Sie ist eine Dichterin der Atmosphäre, des Luftigen, und in der Luft durchaus Bewegung und ganz feine sinnliche Wahrnehmung. Synästhesie, das ist so etwas, was sie versteht, was sie auch beschreibt. Und Anstöße, eigentlich beschreibt sie dazu in ihren Tagebüchern, hat sie erhalten aus einer Kindheitsszenerie in dem Kur- und Erholungsort St. Ives am Meer. Da heißt es, wenn das Fundament meines Lebens, andersrum, wenn das Leben ein Fundament hat, auf dem es steht, wenn es eine Schale ist, die man füllt und füllt und füllt, dann steht meine Schale zweifellos auf dieser Erinnerung. Sie beschreibt, wie sie da liegt, und dann diese besondere Stelle. Ich höre das Rollo, das seine kleine Holzquaste an der Schnur über den Boden schleift, wenn der Wind es nach draußen bauscht. Ich liege da und sehe dieses Licht. Ja, und wir haben aus dem Buch, was ich eigentlich jetzt erst verstanden habe, wie das funktioniert, nur zwei kleine Textausschnitte herausgesucht. Eigentlich haben wir zwei Zeitebenen darin, durchs ganze Buch verteilt, ein Sonnenauf- und Untergang, ein Tag, immer mit vergleichbaren Szenarien und Orten, und dazwischen das Geschehen, was eigentlich keins ist, sondern es ist eine Gesprächigkeit über das Leben, über Literatur und über menschliche Beziehungen. Ja, also jetzt Erster Teil.
Die aufgegangene Sonne, die nun nicht länger auf einer grünen Matratze ruhte und den Blick unstet durch wässrige Juwelen schoss, entblößte ihr Gesicht und schaute geradeaus über die Wellen. Sie schlugen gleichmäßig dumpf auf den Strand. Sie schlugen mit dem Beben von Pferdehufen auf dem Rasen auf. Ihre Gischt erhob sich wie das Schwirren von Lanzen und Wurfspießen über den Köpfen von Reitern. Sie überschwemmten den Strand mit stahlblauen und diamantenbesetztem Wasser. Sie rollten vor und zurück mit der Energie, der Muskelstärke einer Maschine, die ihre Kraft ausschwingt und wieder einholt. Die Sonne fiel auf Kornfelder und Wälder, Flüsse wurden blau und vielsträhnig, zum Wasserrand abfallende Rasenflächen schimmerten grün wie Vogelgefieder, das sich sanft aufplusterte. Die gerundeten, gebändigten Hügel schienen mit Riemen festgezurrt, wie muskelumschnürte Gliedmaßen. Und die Wälder, die stolz auf ihren Flanken sprossen, wirkten wie die kurzgeschorene Mähne auf einem Pferdehals. Die Sonne fiel in scharfen Keilen ins Zimmer. Was das Licht berührte, wurde mit einer wilden Existenz beschenkt. Ein Teller war wie ein weißer See, ein Messer sah aus wie ein Eisdolch. Plötzlich offenbarten sich Becher von Lichtstreifen hochgehalten. Tische und Stühle stiegen an die Oberfläche empor, als wären sie unter Wasser versunken gewesen und stiegen nun auf, von Rot, Orange, Purpur überzogen, wie der Flaum auf der Haut reifer Früchte. Die Porzellanglasur, die Holzmaserung, das Fasergeflecht der Matten zeichneten sich immer feiner ab. Alles war ohne jeden Schatten. Ein Krug war so grün, dass das Auge von seiner Intensität wie durch einen Trichter angesogen zu werden schien und wie eine Napfschnecke daran kleben blieb. Dann gewannen die Formen Masse und Kontur. Da war die Wölbung eines Stuhls, da der Umfang eines Schrankes. Und wie das Licht zunahm, stoben Schattenschwärme davor her und ballten sich und hingen in vielerlei Falten im Hintergrund.
Die Sonne war zu ihrer vollen Höhe emporgestiegen. Sie war nicht mehr nur halb zu sehen und aus dem Geblinzel und Gefunkel zu erraten, so als schmücke ein Mädchen auf ihrer seegrünen Matratze hingestreckt sich die Stirn mit perlenden Wasserjuwelen, von denen Lanzen opal getönten Lichts in die ungewisse Luft schossen und niederfielen und aufblitzten wie die Flanken eines springenden Delfins oder wie das Blitzen einer fallenden Klinge. Jetzt brannte die Sonne kompromisslos, unabweisbar. Sie traf das Haus direkt, so dass die weißen Mauern zwischen den dunklen Fenstern grell blendeten, deren Scheiben, dicht von grünen Zweigen umwoben, enthielten Kreise undurchdringlicher Dunkelheit. Scharfkantige Lichtkeile lagen auf dem Fenstersims und zeigten im Innern des Zimmers Teller mit blauen Ringen, Tassen mit gebogenen Henkeln, die Wölbung einer großen Schüssel, das Kreuzmuster des Teppichs und die schreckenerregenden Kanten und Linien von Schränken und Bücherregalen. Die Wellen brachen sich und breiteten ihre Wasser flink über den Strand. Eine nach der anderen stauten sie sich auf und stürzten. Die Gischt stob auf mit der vollen Wucht ihres Sturzes. Die Wellen waren von tiefem Blau getränkt, bis auf ein Muster diamantgesprenkelten Lichtes auf ihren Rücken, durch das ein Rieseln ging, wie das Muskelspiel längs den Rücken großer Pferde, wenn sie sich bewegen. Die Wellen stürzten, sammelten sich und stürzten wieder, wie das dumpfe Stampfen eines großen Tieres. Sie haben natürlich gehört, auch im Text und in der Musik dazu, dass Impulse bei Virginia Woolf auch von der Malerei kommen, aber teilweise auch schon aus dem Film. Wir haben ja neue Elemente, Zeitraffer, Zeitlupe, dass diese verschiedenen Zeiten so zusammengeordnet werden in einem Roman. Das kennen wir ja auch von James Joyce. Und es gibt starke Impulse aus dem Stummfilm, die wiederum auch in die Kunst der Zeit hineingehen. Ich zitiere nochmal von einem Gedicht von Henriette Hardenberg. Die Verlebendigung zum Beispiel der Häuser. Die Häuser wünschen sich den Mond. Sie können die Kanten nicht mehr ertragen, die Härten. Sie müssen sich beugen und die Häuser hielten sich fest in dieser Nacht. Ich küsste den Mond und weinte. Das ist natürlich ganz starker Expressionismus. Und eine, die diese Zeit fantastisch beschreiben kann, ist Lotte Eisner. Lotte Eisner, die steht nochmal auf unserem Programm. Am 24.07. gibt es einen ausführlichen Abend mit einer Kulturwissenschaftlerin aus Berlin, Annette Dorgalow, zu Lotte Eisner, deswegen zu ihrem Leben jetzt nicht besonders viel. Sie schleicht sich sozusagen von der wissenschaftlichen Seite in unser Programm. Sie hat Geschichte, Archäologie studiert, gegen den Willen ihrer Eltern, wie meist in Berlin, auch in München und Rostock, und hat promoviert 1924 und wird schon Artikel schreiben in bedeutenden Zeitschriften. Dann wird sie in der wichtigsten Filmzeitschrift der 20er Jahre publizieren und die bedeutendste Filmkritikerin der Zeit werden. Paris, Exil, wo sie dann die Cinémathèque Française gründet, also ein Filmarchiv, von dem wir heute noch zehren. Und ja, ihre Lebensdaten mal wieder, 1886 bis 1983. Ja, das ist diese Generation, wenn sie sich dann durch zwei Kriege durchgekämpft haben, dann sind sie noch da. Ich möchte Ihnen vorlesen einen Auszug aus einer wahnsinnig schlecht gedruckten Version, deswegen habe ich schon die Lesebrille aufgesetzt, aus ihrem berühmtesten Werk, wo sie sich, das heißt Die dämonische Leinwand, das ist erst in den 50er Jahren herausgekommen, wo sie sich mit der Dramaturgie von Stummfilmen beschäftigt und eigentlich ist sie selber eine, die das auch literarisch hätte beschreiben können. Diese Dramaturgie gilt vor allem Gebäuden und der Straße. Sie kennen den Film Die freudlose Gasse vielleicht, auf den geht sie dann auch ein. In deutschen Filmen wird die Straße, vor allem des Nachts, mit ihren abrupt tief erscheinenden dunklen Ecken, ihrem aufgleißenden Betrieb, den Lichtnebel ergießenden Straßenlaternen, mit den flammenden Leuchtreklamen, Scheinwerfern von Autos, mit dem von Regen oder Abnutzung glänzend gewordenen Asphalt, den beleuchteten Fenstern geheimnisvoller Häuser, dem Lächeln geschminkter Dirnengesichter, zum Schicksal, das ruft und verlockt. Die Straße ist rätselvoller Anreiz, wollüstige Verführung für jene armseligen Teufel, die der Monotonie ihres nüchternen kleinbürgerlichen Daseins müde, ihres engen, dumpfen Heimes überdrüssig sind und die Abenteuer Flucht vor sich selbst suchen. Ja, sie geht dann auf die verschiedenen Filme ein, etwa bei dem Regisseur Gruner. Für Gruner spielt die Straße eine vielfältig schimmernde Rolle, wird gewissermaßen zum Hauptdarsteller. In dem kleinbürgerlichen Wohnraum erscheint sie zuerst nur als gleißende Verlockung, als Ruf des glanzvollen Lebens, der durch die Fenster dringt. Lichtflecke gleiten und zucken über die Zimmerdecke, weben ihr leuchtendes Netz. Sie werden für den braven Bürger, hier gespielt von Eugen Klopfer, zur geheimniserfüllten Verheißung, treiben ihn hinaus auf die Straße seiner Sehnsucht. Der brave Spießer mit dem traditionellen Regenschirm, den Klopfer mit seiner schweren Massigkeit und weichlich haltlosen Gestik spielt, wankt über die Straße, von der er dumpf und wirr hofft, dass sie ihn der langweiligen Ehrlichkeit seines geregelten Daseins, der Monotonie seiner Ehe für immer entreißen wird. Die freudlose Gasse, der Stummfilm von Pabst, bedeutet die Quintessenz germanischer Anschauungen, wie sie sich in geheimnisschweren Straßen, Gängen und Treppen, die in Halbdunkel gehüllt bleiben, widerspiegeln. Ja, sie setzt sich dann noch damit auseinander, dass Pabst als Regisseur ein Entdecker war, eigentlich der großen Schauspielerinnen, etwa Greta Garbo und auch Asta Nielsen. Greta Garbo, dieses Zögernde ihres Spiels, das zum Teil ihre Angst vor der Kamera, vor den Scheinwerfern, das Lampenfieber im wahrsten Sinne bewirkt hat, gibt ihrer Rolle eine würdevolle Resonanz. Sie wirkt, wie sie immer sein wird, unendlich einfach. Die leidvolle Vollkommenheit ihrer Melancholie hat etwas von einer Ballade. Und Greta Garbo? Ihr Spiel harmoniert in vollkommenster Weise mit der reifen Kunst Asta Nielsens, die vor dem Mord fast kindhaft scheu wirkt, kaum belebt von einem armseligen Verlangen nach ein bisschen Glück. Nach und nach aber wird ihre schmerzliche Passivität von einem tragischen Pathos erfüllt. Ihre Maske eines sterbenden Pierrots bekommt einen unsagbaren Ausdruck, verstärkt eine gleichsam gefrorene Leidenschaftlichkeit. Wenn sich ihre schweren Lider für einen Augenblick schließen, wenn ihre Hand über die Leinwand irrt, so benimmt uns ihr unseliges Geschick den Atem. Ihr Gang ist unendlich müde, ungeschickt, als seien ihre Beine aus Holz. Sie scheint von Anfang an besiegt, zertreten, auserwähltes Opfer für alles Elend auf Erden zu sein. Ja, natürlich die passende dramatische Musik, auch eine Arbeit von Christian Rosenau. Der grelle Klang, der schrille Klang. Wir hatten ja schon eine Veranstaltung zu den Tänzerinnen der Zeit und die schrillste und grellste neben Anita Berber, die wir dann gleich nur noch ganz kurz einfliegen, ist Valeska Gerd. 1892 bis 1978. Wieder mal zu dieser Berliner Szene gehöre ich, eine der bedeutendsten Tänzerinnen in Berlin der 20er Jahre, die den Grotesk-Tanz erfindet. Während des Nationalsozialismus in die USA emigriert, wird sie nie wieder eine solche Bedeutung erlangen, weil sie diesen Geist der Zeit so eingefangen hat, wie er einfach dann nach dem Zweiten Weltkrieg, gerade in Deutschland, mit dem Wirtschaftswunder und Co. und der Verdrängung des Nationalsozialismus überhaupt nicht mehr spürbar ist. Sie wird aber in Kampen auf Sylt noch eine Art Musikkneipe haben und dort auch noch wirken und ist sehr geschätzt von den Filmemachern des neuen deutschen Films, etwa Werner Herzog. Sie hat auch mitgewirkt, erstmal in Filmen und ist damit eigentlich bekannt geworden. Und zwar, ich weiß nicht, haben Sie jemals die Freudlose Gasse gesehen? Den Greifer, der da so durch die Grusel, in Gruselmanier, schwarz gewandet, mörderischen Absichten durch die Straße geht. Sie spielt also Frau Greifer und schreibt, in der Freudlosen Gasse wurde das Filmemachen zur Lust, was mich doch vorher so beängstigt hatte, das Festgehalten werden vor der Kamera. Aber wie befriedigend ist es, eine Tasse zu reichen, nur weil es fixiert wird. Die Szenen wechseln schnell, man weiß nie, was rankommt, aber durch meine Tanzabende war ich schnelle Wechsel gewöhnt. Ja, wir haben ein Stichwort genannt, auch an dem Abend über die Tänzerinnen, was für sie charakteristisch ist. Sie will das Publikum aufrütteln, schockieren. Sie ist nicht die, den harmonischen Tanz auf die Bühne bringt wie Mary Wigman, sondern sie will die Unausgeglichenheit, den antibürgerlichen Subkontext auch auf die Bühne bringen. Nie hat mich irgendetwas so bewegt und erregt wie der Gedanke an die Vergänglichkeit, schreibt sie im Rückblick. Ich will bleiben, darum tanzte ich, darum gröhlte ich, sang ich, darum spielte ich, darum schreibe ich. Vielleicht dachte ich, liest jemand meine Bücher, wenn ich tot bin, und vielleicht liebt er mich. Und sie ist in der Tat nicht nur eine gefällige Memoirenschreiberin, sondern ist selbst auch schriftstellerisch äußerst begabt. Ich lese also aus ihren Erinnerungen. Ich bin eine Hexe. Im romanischen Café wurde viel über den modernen Tanz gesprochen. Ein hageres Mädchen mit Höhlen im Gesicht unter scharf herausspringenden Backenknochen sagte, wir wollen das Unerhörte im Tanz. Das Unerhörte, das wollte auch ich. Was ist das Unerhörte? Es ist Geburt, Liebe, Tod. Niemand hat bisher gewagt, es ungeschminkt und wahrhaftig darzustellen. Ich wollte es tun. Den Tod machte ich so. Der Tod lässt zum Glück auf sich warten. Ich finde das sehr gnädig von ihm, muss ich mal sagen.
Bewegungslos stehe ich in einem langen schwarzen Hemd auf grell erleuchtetem Podium. Mein Körper spannt sich langsam, der Kampf beginnt. Die Hände ballen sich zur Faust immer fester, die Schultern krümmen sich, das Gesicht verzerrt sich vor Schmerz und Qual. Schmerz wird unerträglich. Der Mund öffnet sich weit zu lautlosem Schrei. Ich biege den Kopf zurück, Schultern, Arme, Hände, den ganzen Körper erstarrt. Ich versuche mich zu wehren, sinnlos. Sekundenlang stehe ich bewegungslos, eine Säule des Schmerzes. Dann weicht langsam das Leben aus meinem Körper. Sehr langsam entspannt er sich. Der Schmerz lässt nach, der Mund wird weicher, Schultern fallen, die Arme werden schlaff, die Hände. Ich fühle die Starre der Menschen im Zuschauerraum, will sie trösten. Ein Abglanz vom Leben gleitet in mein Gesicht. Schon von sehr weit her erscheint ein Lächeln. Dann versinkt es jäh. Die Wangen lassen nach. Der Kopf fällt schnell. Der Kopf einer Puppe. Aus. Weg. Ich bin gestorben. Totenstille. Niemand im Zuschauerraum wagt zu atmen. Ich bin tot.
Brecht wollte einen Film zusammen mit mir schreiben, Ein hässliches Mädchen. Wir setzten uns an den Tisch in seinem Atelier. Ich wartete, dass ihm etwas einfällt. Er wartete, dass mir etwas einfällt. Uns beiden fiel nichts ein. So ließen wir es sein. Ich fragte ihn, was ist das Episches? So sprach er es aus. Episches Theater. Das, was Sie machen, antwortete er.
Die Dadaisten gaben eine Matinee in Berlin. Der Höhepunkt des Programms war ein Wettrennen zwischen einer Nähmaschine und einer Schreibmaschine. An der Schreibmaschine saß Georges Grosch. Kaum im Saal entdeckt, schleifte man mich auch schon auf die kleine Bühne und ich tanzte zu den Geräuschen der beiden Geräte. Eine Tüte aus Zeitungspapier mit 2 Pfund Spargel im Arm. Ich hatte ihn gerade auf dem Wochenmarkt gekauft.
Sie hat sehr viele Elemente der Pantomime in ihrem Spiel. Ja, ich fahre fort mit einem sehr bewegten Tagebuchauszug. Im Pferderennen bin ich Reiter und Pferd zugleich. Ich kauere wie ein Jockey auf dem eingebildeten Pferd, peitsche, rase im Galopp über die Bühne, das Tempo wird rasend, jetzt das Finish! Wild peitsche ich ohne Peitsche die Flanken des Pferdes, flach liege ich auf dem Rücken des Tieres, ich berühre es kaum. Das Publikum schreit aufgeregt, es glaubt ein wirkliches Rennen zu sehen, spornt mich durch Rufe an, brüllt schneller, schneller! Ich muss das Rennen gewinnen, ich muss! Ich jage immer toller und komme als Erster ans Ziel. Ich führe Tierdressuren vor. Ein Athlet spannt seine Muskeln, stemmt schweres Eisen, sieht sich triumphierend um. Ein Clown rollt durch die Arena, eine Balletttänzerin reitet Panneau, lässt sich vom Pferd fallen, springt wieder auf, grüßt huldvoll. Das war mein Zirkus, viel kopiert wie alle meine Pantomimen. Varieté ist Jonglieren, Zaubern, Drahtseiltanzen, Dauerläufer, Rennradler, kurbelnde Filmoperateure, Wemp, zackige Soldaten, alberner Backfisch wurden zur Kino-Wochenschau. Intensität und Tempo gaben Durchschlagskraft. Und wenn ich ganz verrückt vor Lebensfreude war, wurden diese Pantomimen zu schwebenden Tänzen. Tänzer? Gaukeln Leichtigkeit durch Springen und Spitzentanz vor. Ich habe eine andere Methode. Mit gummihafter Elastizität setze ich zum Sprung an, verharre einige Sekunden im Ansatz. Pause. Ich hypnotisiere die Zuschauer. Die glauben, den Sprung zu sehen, den ich angefangen, aber nicht vollendet habe. Sie sind begeistert, denn ich habe sie schöpferisch gemacht. So leicht kann kein Sprung sein wie der, den man in der Fantasie sieht. Ja, wir haben gerade rausgefunden, warum der Tod so lange auf sich warten ließ. Ich habe das schrille Zwischengedicht von der schrillen Tänzerin Anita Berber, die nun gar nicht lange gelebt hat, 1899 bis 1928, ausgelassen. Aber das wollen wir Ihnen natürlich nicht vorenthalten. Die Mutter war schon Bühnen erfahren. Anita Berber erhielt früh Tanzunterricht, wird auch wieder erstmal im Film bekannt werden, Grotesktänze, gewagte Unsittlichkeit sind ihr Programm. Sex ist meine Religion, wird sie äußern. Sie lebt im Jetzt, sie lebt im Widerspruch, sie erfindet unglaublich fantastische Choreografien. Verehrt wird sie irgendwann wieder dann von der Schwulen- und Lesbenszene. Und Rosa von Praunheim wollte eigentlich noch einen Film über sie machen, aber das ist dann aus irgendwelchen Gründen nichts geworden. Ich habe das Gedicht schon mal gelesen, aber es ist so gibt die Stimmung so wieder. Wir haben es ja in unserer Veranstaltung schon gelesen, dass wir das gerne nochmal machen. Und die Musik, die sich anschließt, heißt Sie will es wild und schräg. Ich, Wachs, schimmerndes Wachs, ein Kopf, Brokatmantel, Wachs, rot, wie Kupfer so rot und lebende Haare, funkelnde Haare, wie heilige Schlangen und Flammen, tot, millionenmal tot, verwest und schön, so schön, Blut wie fließendes Blut, ein Mund stumm, Nacht ohne Sterne und Mond, die Lieder so schwer, Schnee wie kalter, wärmender Schnee, ein Hals und fünf Finger wie Blut, Wachs wie Kerzen, ein Opfer von ihm. Dass Aufführungen im Theater auch ganz anders verliefen und vor allem beschrieben werden, zeigt Gabriele Tergit. Wir befinden uns sowieso schon in der neuen Stilrichtung der neuen Sachlichkeit. Kritischer, ein bisschen böser Realismus, der auch das Unschöne der Epoche stark einfängt. Die Gerichtsreporterin Gabriele Tergit ist letztes Jahr im Programm schon mal aufgetaucht. Auch wieder eine Intellektuelle, die sich da hinein gemischt hat. Auch sie promoviert, hat Geschichte und Philosophie studiert und die Geburtsdaten sprechen wieder mal für sich oder für sie, 1894 bis 1982. Bekannt als Pionierin der Gerichtsreportage. Sie ist gerade eigentlich jetzt, vielleicht vor 10 Jahren, erst wieder mal so richtig entdeckt worden mit ihren großen Romanen. Der eine heißt Käsebier erobert den Kurfürstendamm. Der andere ist eine Art Familienroman wie die Buddenbrooks, nur aus jüdischer Perspektive. Der heißt Efflingers. Also aus dem Käsebier eine Szene. Das Theater wurde verdunkelt. Nein, man war nicht mehr in der Hasenheide. Nein, man war in der großen Welt des Varietés. Nicht mehr herrschte das kindliche Vergnügen, nicht mehr flatterten Tauben, nicht mehr spielten sie ein albernes Theaterstück, nicht mehr herrschte eine glückliche und wohlwollende Stimme, sondern es ging hart auf hart. Es ging nicht nur um Engagement, sondern um Weltruhm. Man war hochgekommen aus dem grünen Wagen, aus der von Strecken umgrenzten Wiese. Aus dem grünen Wagen war man gekommen. Zirkusvolk. Auf ein Gestänge von Leitern, Schaukeln, Ringen und ausgespannten Netzen fielen Scheinwerfer. Drei schöne Menschen in Trikot ergriffen sinnlos 30 Meter über dem Boden Schaukeln, überschlugen sich in der Luft ein, zwei, dreimal, ergriffen wieder Schaukeln, kehrten zurück, wechselten die Ringe, um sich dreimal in der Luft zu überschlagen, führten sie ein hartes Leben, ohne zu trinken, ohne zu lieben, mit zusammengebissenen Zähnen, arbeitend von früh bis spät, ohne Umwege und ohne Abenteuer, immer die Leistung, das Ziel im Auge, sich dreimal in der Luft zu überschlagen und das richtige Seil zu ergreifen. Weil dies alles äußerst gefährlich ist, war 10 Meter über dem Erdboden ein dichtes Netz gespannt. Lambeck dachte an die Worte von Fräulein Dr. Kohler. Die Todesgefahr eines anderen als Unterhaltung, als Amüsement ist Rückfall in das Mittelalter, gleichbedeutend mit dem Schauspiel des Scheiterhaufens auf öffentlichen Märkten. Die nächste Nummer war hervorragend albern. Georg Käsebier erschien und Georg Käsebier sang. Mensch muss Liebe schön sein. In Zelt 2 an der Spree bei einer Tasse Kaffee habe ich Lieschen zuerst mal geküsst. Warum willst du nicht mit ihm auf den Rummel gehen? War nicht Berlin, Hof an Hof, Mensch an Mensch? Wie soll er schlafen durch die dünne Wand? War es nicht Berlin von Westen nach Osten? Ich tanz Charleston, du tanzt Charleston, er tanzt Charleston und was tun sie? Ich brauch Vorschuss, du brauchst Vorschuss, er braucht Vorschuss und was brauchen sie? Aber von Stempeln sang er nichts. Der zweite Textausschnitt aus dem anderen Roman, den Efflingers. Aber vorher, das kann ich Ihnen nicht vorenthalten, sie hat aus ihren Erfahrungen bei Gericht manchmal so kleine Schnipsel veröffentlicht. Und die hat sie dann in der Zeitung publiziert. Der Klatschtod. Käthe fragte Lotte, ob ihr Mann wüsste, dass sie wüsste, dass er wüsste, worauf Lotte empört war und zu Hertha sich dahingegen äußerte, unter dem Siegel der Verschwiegenheit natürlich, dass Käthe es womöglich fertig bekommen könnte und fragen, ob er wüsste, dass sie wüsste, dass er wüsste, dass sie wüsste, worauf Hertha, die den Mann liebte, hinging und ihn fragte, ob er wüsste, dass sie wüsste, dass er wüsste, worauf der empörte Mann Lotte zur Rede stellte, die Käthe zur Rede stellte, die Hertha zur Rede stellte, woraufhin keine mehr wusste, was jede wusste oder nicht wusste, worauf sich so viel entwickelte, dass 3 Tage später folgende Anzeige in der Zeitung stand. In der X-Straße hat sich heute Fräulein Hertha M. und in der Y-Straße Fräulein Käthe K. und Frau Lotte S. gemeinsam mit Leuchtgas vergiftet. Die Motive, die die 3 Frauen zu der schrecklichen Tat geführt haben, sind in ein völliges Dunkel gehüllt. Ja, jetzt kommen wir natürlich wieder zurück, was sowieso eine große Rolle spielt in diesem Roman, zu Bühne und zu Film. Inzwischen können wir uns in Babelsberg aufhalten bei einer entnervenden Probe und hier kommt schon das Mittel der Wiederholung nun ins Spiel auf eine interessante Weise. Sie kennen das ja vielleicht, wie das beim Film zugeht. Detta, wenn der Herr nach Hause kommt, ich bin in Babelsberg, Film, weiß nicht, wann ich zurück bin, nicht zum Abendbrot jedenfalls. Tonfilmatelier, gerümpelt, Drähte, riesige Höhe, Unwirklichkeit, unten war ein eleganter Rokoko-Spielsaal aufgebaut. Am Roulette-Tisch nahm Lotte neben ihr einen Talmi-Lord, also ein Unechter, dazwischen der Dicke. Auf und ab promenierte das, was man früher Statisten nannte und was jetzt Komparsen hieß. Schöne Mädchen, eine blond im roten Kleid, eine schwarz im grünen Kleid, eine rothaarige im weißen Kleid. Elegante Herren im Smoking marschierten auf und ab. Ein Fotograf knipste Standbilder für illustrierte Zeitschriften und die Auslagen der Kinos. Der Talmi-Lord sagte, mein Geld, der Dicke, vielleicht hat die Lady, der Talmi-Lord, wie können Sie Lady, Lotte sich vorstellend, Winborn, Talmi-Lord sich vorstellen. Mein Name ist Bottomley, so beschuldigen. Vielleicht habe ich selbst das Geld eingesteckt. Der Dicke, darauf wollen wir eine Flasche Sekt trinken, aber französischen. Sie stehen auf. Neben Lotte, also die Ich-Erzählerin, steht eine Person mit einem fahrbaren Tisch. Sie nimmt Puderquaste und Stift und bearbeitet Lottes Gesicht. Die Apparatur wird eingestellt. Einer knallt, es ist aber kein Schuss, sondern eine Holzklappe wird geschlagen. Zeichen, dass eine neue Szene anfängt. Tiefste Stille. Eine Nummer wird gezeigt, Szene 751. Die Komparsen laufen hin und her, her und hin. Der Time Lord sagt, mein Geld. Der Dicke, vielleicht hat die Lady. Der Time Lord, wie können Sie, Lady? Lotte sich vorstellend, Winborn. Time Lord sich vorstellend, mein Name ist Bottomley. Lady Winborn, beschuldigen, vielleicht habe ich das Geld eingesteckt. Der Dicke, darauf wollen wir eine Flasche Sekt trinken, aber französischen. Sie stehen auf. Neben Lotte steht eine Person mit einem fahrbaren Tisch. Sie nimmt Puderquaste und Stift und bearbeitet Lottes Gesicht. Die Szene ist gedreht. Der Abhörer aus dem Holzkäfig kommt. Der Regisseur, der Hilfsregisseur kommt. Es ist noch nicht richtig. 8 Uhr abends. Die Jupiterlampen brennen hell. Es beginnt zum dritten Mal. Wieder der Knall, wieder die Nummer. Mein Geld, vielleicht hat die Lady, wie können Sie, Lady Winborn? Mein Name ist Bottomley, Lady Winborn, beschuldigen. Vielleicht habe ich das Geld selbst eingesteckt. Daraufhin wollen wir eine Flasche Sekt trinken, aber französischen. Die Person mit dem fahrbaren Tisch nimmt Puderquaste und Stift und bearbeitet Lottes Gesicht. Der Kantinenkellner kommt, man bestellt Zitronenwasser, Himbeersaft, Brötchen. Und dann fängt's von vorne ein. Ein Knall, die Nummer, die Komparsen gehen auf und ab und ab und auf. Der Lord beginnt, mein Geld, der Dicke endet, aber französischen. Nach dem 4. Mal fängt Lotte an zu schreien, sodass es alle hören. Hören Sie schon auf, an meinem Gesicht rumzupuzzeln. Ich sehe ja aus, wie ich aussehe. Ich bin noch keine Puppe. Ich habe 2 lebendige Kinder und ich habe sie beide gefüttert. Blödsinn ist das. Ich habe die Frau Alving gespielt bei Bärmann. Wissen Sie, was das ist? Frau Alving spielen? Ihr könnt ja jede Puppe hinsetzen, Winborn, sagen. Seien Sie doch nicht so undiszipliniert, Oppen. Es ist schon 7:30 abends. Wie lange soll es denn noch dauern? Ich? Undiszipliniert? Sie wissen, dass ich nie und niemals auch nur eine Minute zu spät komme, dass ich die bürgerlichste Person hier im Theater bin. Aber ich will nicht, dass man mich immer zu schminkt. Ihr macht ja die Welt kaputt, wenn ihr Millionen Frauen einreden wollt, dass die Welt sich mit Puppen fortpflanzt. Oppen, Sie sind zwar blödsinnig geworden, aber nach jeder Aufnahme kriegen Sie einen Spiegel. Entscheiden Sie selbst. Gut, schön gemacht. Es war ja auch nur so ein Anfall, diese Jupiterlampen und die Hitze. Ist schon zum Verrücktwerden, diese Filmerei. Beim 7. Mal stand die Szene endlich. Es war 11 Uhr nachts. Die Schauspieler zerstreuten sich.